Nun seht, die ziemlich große Gesellschaft ist uns schon nahe. Betrachtet nun die lieben Kinder, wie da eines himmlisch schöner ist als das andere. In eines jeden Physiognomie stellt sich euch eine andere Schönheit dar. Die männlichen Engel sind jugendlich kräftig. In ihrer Gesichtsbildung ist ein überaus weicher Ernst zu schauen. Ihre Augen sind groß, besagend, dass in ihnen viel Lichtes ist. Ihre Nasen wohlgebildet und überaus zart gestellt. Diese besagen, dass sie einen überaus zarten und sehr scharfen Gefühlstakt haben. Ihr Mund ist weich und zumeist geschlossen, was besagt, dass die Weisheit verschwiegen ist. Ihr Kinn ist ebenfalls sanft und ohne Bart, solches besagt, dass die eigentliche Weisheit offen ist und sich nicht umhüllt mit einem raubuschigen Mystizismus. Glatt und rund ist ihr Hals, solches besagt, dass die Wahrheit nach ihrem Grundsatze betrachtet, etwas Wohlaufzunehmendes und in sich abgerundetes Ganzes ist. Seht ferner die Weichheit ihrer Hände. Solches besagt, dass die Weisheit alles mit guter Verordnung ergreift und nichts Unvollkommenes antasten mag. Ihr saget nun, es ist merkwürdig, dass sich hier das männliche Wesen, nahe ebenso wie das weibliche, in der schönsten abgerundeten Form zeigt, so zwar, dass man am Ende kaum weiß, woran man als selbst männlicher Geist ein größeres Wohlgefallen finden könnte, ob an der überaus herrlichen männlichen Gestalt oder an der weiblichen. Solches hat seinen Grund, meine lieben Freunde. In der wahrhaften himmlischen Ehe, und das zwar demzufolge, weil es in der Schrift heißt, dass der Mann und das Weib ein Fleisch sein sollen. Darum unterscheiden sie sich hier auch nur wenig und sind, wie es der Herr gesagt hat, alle gleich den Engeln Gottes. Ihr fraget zwar, ob bei den Geistern hier nicht ein geschlechtlicher Unterschied obwaltet. Ich sage euch, solches ist hier ebenso gut der Fall wie auf den Erdkörpern. Und die Geister essen und trinken auch hier und verrichten daher auch ihre Notdurft. Ferner genießen diese himmlischen Eheleute, auch also wie auf der Welt, die ehelichen Freuden, aber solches alles gestaltet sich hier, vom Gesichtspunkte der Bedeutung aus betrachtet, ganz anders, denn auf den Erdkörpern. So besagt das Essen und Trinken die Aufnahme des göttlich Guten und göttlich waren, und derjenige Akt, den ihr sinnlichermaßen als den Begattungsakt kennet, besagt die Vereinigung des Liebeguten und Glaubenswahren zu einem liebtätigen Ersprießen. Die ganze Sache verhält sich hier so, wie Ursache, Wirkung und Zweck. Wer als dann wirken will, der muss ja zuvor das wirkende Prinzip als eine Grundursache in sich aufnehmen, und solches wird hier verstanden unter dem in sich nehmen der Nahrung. Das Verdauen dieser Nahrung bewirkt und unterstützt das fortwährende Leben der Geister, Das Leben aber will nicht und kann nicht als ein isoliertes, für sich allein dastehen, sondern es ergreift das ihm zusagende und entsprechende Objekt und teilt sich demselben also mit, dass dadurch aus gewisser Art zwei Leben vollkommen eines wird. Dieses kann man unter dem Gesichtspunkte des Zweckes betrachten. Der Zweck aber wird dann zum Ersprießen, indem ein vereintes Leben ein in allem mächtiger wirkendes ist als ein für sich allein geeinzeltes, welches nicht als ein vollkommenes Leben betrachtet werden kann, weil sich in ihm unmöglich ein Zweck und sonach auch kein Ersprießen ausspricht. Versteht ihr solches? Ihr saget, lieber Freund, einesteils wohl, aber ganz klar will uns die Sache noch nicht werden. Nun gut, ich will euch die Sache noch ein wenig näher beleuchten. Ihr habt auch auf der Erde schon einen entsprechenden Akt, der da ähnlich ist dem Begattungsakte der Geister. Was geschieht wohl, wenn ein lebensstarker Mann irgendein weibliches Wesen von euch sogenannt magnetisch behandelt? Hier geschieht nichts anderes, als dass der Mann mit seinem kräftigen Geiste in den schwächeren Geist des Weibes eindringt, ihn dadurch aufweckt und mit seiner Kraft unterstützt, indem er sich mit demselben auf eine Zeit lang rapportierlich und zum Teil fluidal vereinigt oder vielmehr mit demselben einen geistigen Ehebund eingeht. Was ist die Wirkung dieses Bundes? Wenn ihr nur einigermaßen die vielfachen Erscheinungen auf diesem Gebiete betrachtet, so könntet ihr unmöglich etwas anderes sagen als: Der schwache weibliche Geist ist durch die mit ihm vereinigte Kraft des männlichen Geistes in einem sehr erhöhten Zustande kräftig geworden und kann in solchem Zustande Dinge leisten, die ein isolierter Geist im naturmäßigen Zustande wohl höchst selten und dann nur sehr schwer zu bewirken vermag. Das Hellsehen, das sich und andere Durchschauende erkennen und, kurz gesagt, das kräftige, helle, geistige Durchdringen in sonst unerforschliche Schöpfungstiefen, ist der Erfolg solcher Vereinigung. Nun seht, gerade also artet hier geistig der sogenannte Akt der Begattung. Diese ist ein sich ergreifen zweier sich innig verwandter geistiger Potenzen, und der Erfolg solches Ergreifens ist eben auch ein dem euch bekannten Akte entsprechender, den wir soeben besprochen haben. Nun, es saget ihr wohl, dass euch dieses klar ist. Aber ihr fraget noch, auf welche Weise dieser Akt hier vollzogen wird, der erscheinlichen Form nach. Ich sage euch, solch ein Akt wird der Erscheinlichkeit nach auf dieselbe Weise vollzogen, wie er bei den Ehegatten vollzogen wird. Aber es ist dabei von irgendeiner Sinnlichkeit nie die allerleiseste Spur. In der ersten Kirche, welche die adamitische war, wurde ein solcher Zeugungsakt von jenen Menschen, die damals mit den Himmeln in beständigem Verkehr gestanden sind, ebenfalls viel mehr auf eine geistige Weise, denn auf eine sinnliche begangen. Bei Gelegenheit eines solchen Aktes wurden die beiden Ehegatten mehr denn sonst vom göttlichen Geiste durchdrungen, gerieten dadurch in einen leiblichen Schlaf, erweckten sich bald aus diesem naturmäßigen Schlafe und wurden dann im Geiste eins und sonach auch völlig in den Himmel entrückt. Allda erst verrichteten sie den Akt der Zeugung und wurden nach demselben wieder so bald wie geschieden in die naturmäßige Welt leiblich versetzt. Aus dieser Ursache wurde damals dieser Akt, auch der Einschlaf, Mitschlaf, auch Beischlaf, benamset. Da aber mit der Zeit die Menschen durch allerlei Weltgenüsse naturmäßiger und sinnlicher geworden sind, so fingen sie auch an, ohne geistige Vorbereitung in ihrer naturmäßigen Sphäre den Weibern rein tiermäßig beizuwohnen, gerieten dabei in keinen geistigen Schlaf mehr oder vielmehr in einen natürlichen Schlaf, damit der Geist frei würde. Darum wurden aber auch die Früchte als Zwecke der Ursache und Wirkung, wie eben die Ursache und Wirkung selbst bestellt war. Ihr saget ja selbst, ex drunco non fit mercurius. Aus einem Baumstumpf wird nichts Göttliches. Wie ist es demnach wohl möglich, auf dem rein tierischen, naturmäßigen Wege Früchte des Geistes zu zeugen? Ich meine, wenn ihr diese wichtige, althistorische, vollkommen wahre Darstellung nur ein wenig beachtet, so werdet ihr euch nun auch den rein himmlischen Begattungsakt richtiger und würdiger vorstellen können, als ihr solches sonst vermocht hättet, indem ihr diesen Akt zufolge seiner gegenwärtig rein sinnlichen Erscheinung und zufolge des eben aus diesem sinnlichen Grunde erfolgten mosaischen Gesetzes hinsichtlich der Unkeuschheit notwendig als einen unlauteren und somit auch unheiligen betrachten müsstet. Dieses wüsstet ihr nun. Was aber besagt denn die der naturmäßigen ähnliche geistige Notdurftverrichtung der Geister? Was besagt denn die naturmäßige? Sie besagt nichts anderes als die Hinwegschaffung der formellen Äußerlichkeit, wenn diese als Trägerin leben haltender Substanzen eben diese Substanzen abgegeben hat. Nun seht, das Leben kann sich unmöglich anders manifestieren und kundgeben, als nur unter einer ihm entsprechenden Form. Diese Form entspricht aller äußeren heutigen Umfassung der Dinge. Sind auch diese Früchte, die ihr hier seht, nichts als lauter lebendige Entsprechungen ursprünglich der Liebe und Weisheit des Herrn und dann aber, wie hier erscheinlich, auch Entsprechungen vom Glaubenswahren und Liebtätigkeitsguten, so können sie dennoch nicht ohne die erscheinliche Form dargestellt werden. So wenig als ein Gedanke ohne Wort darstellbar ist. Wenn ihr demnach Worte höret, so esset ihr geistige Früchte. Die Worte als Formen werden von euch gar bald wieder geistig hinweggeschafft. Aber der Sinn der Worte bleibt in euch. Seht, solches entspricht völlig dieser geistigen Notdurftverrichtung. Die Formen sind die Träger des Lebendigen. Da aber das Lebendige pur Göttliches ist und somit das Allerinwendigste und so nach allerreinst Geistige, daher kann es auch von keinem äußeren Geiste ganz rein für sich aufgenommen werden. Darum erschafft der Herr dann entsprechende Liebformen, welche da Träger sind seines Lebens. Wollen wir demnach dieses Leben in uns aufnehmen, so müssen wir es samt der Form aufnehmen. In uns erst wird Form als der Lebensträger zerstört, das Leben wird dadurch frei und vereinigt sich sobald mit dem ebenfalls göttlichen Leben in uns, dasselbe lebendig stärkend und erhaltend. Die Form selbst als zerstörte Hülse aber wird dann nach der Ordnung des Schöpfers aus unserer ganz lebendigen Wesenheit hinausgeschafft. Bei euch auf der Erde nennt man solches den Unrat. Hier aber wird solches die Scheidung genannt. Bei euch ist die Form grob materiell, bei uns ebenfalls geistig. Daher also gleich flüchtig und gänzlich verschwindend. Da ihr nun solches alles wisset, so wollen wir uns denn nun wieder zu unserer zahlreichen, überschönen Gesellschaft wenden. Seht, unser früheres Urgroßelternpaar steht schon bei uns und er naht sich mir und spricht: Mächtiger Bewohner des ewigen Morgens, der du sicher ein gar lieblicher Freund des Herrn bist. Siehe, wir haben nun alles verlassen und alle unsere Habe und unsere Kostbarkeiten hintangegeben nach deinem Rate. Du siehst, dass wir unser Viele sind, und dennoch ist nicht eines darunter, das da hätte einen andern Sinn, denn ich. Hier stehen wir nun demütigst vor dir, der du hier bist, im Namen des Herrn. Sage, was du willst, dass da ist der Wille des Herrn, und wir wollen es tun. Nun spreche ich zu ihnen. Liebe Brüder und liebe Schwestern, lasset euch nicht gereuen, euren Vorsatz in der Liebe zum Herrn, und folget uns in seinem Namen. Seht dorthin, jenseits dieses Stromes, allda ihr auf mehr unwirtbar scheinenden Hügeln, in gerechten Entfernungen unansehnlich kleine Häuschen erschauet. Dahin will ich euch führen und jeglichem geben seine Wohnung. Ihr werdet dort freilich wohl nicht so angenehm und herrlich wohnen, als ihr da gewohnt habt in diesem herrlichen Palaste. Aber seht, ihr müsst euch solches angewöhnen. Denn im ewigen Morgen, in der beständigen Gegenwart des Herrn, wohnt man nicht in solchen Palästen, sondern in gar einfachen kleinen Hütten. Auch ist man nicht so herrlich gekleidet wie hier, sondern die wahren Kinder des Herrn gehen beinahe ganz nackt einher. Dort darf niemand müßig sein, sondern der Herr weiß seine Kinder fortwährend vollauf zu beschäftigen. Hier hattet ihr selige Ruhe und den herrlich friedlichen Genuss alles dessen, was euch in so reichlicher Fülle ward. Dort aber wird man nicht also gehalten, sondern man muss sich förmlich gar eifrig und tätig das tägliche Brot verdienen. Hier durftet ihr um nichts bitten und für nichts danken. Denn frei aus sich gab euch der Herr alles in der größten Überfülle. Dort aber werdet ihr allzeit den Herrn und den Vater bitten und ihm danken müssen. Hier hatte ein jeder wie ein Herr für sich einen eigenen Tisch und konnte da essen und trinken nach seinem Wohlgefallen. Dort aber hat niemand einen eigenen Tisch, sondern alle müssen zum Tische des Vaters kommen. Hier könnt ihr essen, was ihr wollt. Dort aber wird es heißen, esset, was euch aufgesetzt wird, auf den Tisch. Seid ihr mit diesem Austausche zufrieden? So folget mir. Jedoch sei dadurch eurem Willen nicht der allergeringste Zwang angetan. Nun höret, die ganze Gesellschaft spricht: O großer, lieber Freund des Herrn, besäßen wir hier 1000 solcher Paläste, so würden wir sie verlassen, wenn wir nahe der Wohnung dieses großen heiligen Vaters nur als die allerletzten und allergeringsten Diener sein dürften. Alle Bedingungen, die du uns gesetzt hast, sind ja zu groß und zu erhaben für uns, wenn wir nur der Brosamen vom Tische des Herrn gewürdigt werden. So wären wir dadurch ja schon namenlos glücklicher, denn hier, da wir bei all dieser großen Herrlichkeit gerade dessen entbehren müssen, was allein die allerhöchste Seligkeit aller Engel ausmacht. Und dieses ist die Anschauung des Herrn, der da ist ein heiliger Vater, derjenigen gar vorzüglich, die bei ihm im Morgen wohnen. Wir sind zwar auch hier des Herrn ansichtig, in der heiligen Gnadensonne über uns, aber den Vater unter seinen Kindern können wir nicht erschauen. Also führe uns nur, wohin du willst, und bestelle uns nach deiner himmlischen Ansicht. Wir wollen dir folgen. Nun spreche ich. Also folget mir über diesen Strom in jenes Hügelland. Scheuet nicht die Wogen, die sonst euch nicht zu tragen vermochten, weil eure Grundlage nicht der eigentliche Grund des Lebens war, nämlich die Liebe zum Herrn. Nun aber ist diese eure Grundlage geworden, und so wird euch das Gewässer des Stromes tragen. Denn es besagt ja eben solchen Grund, Nun seht, wie sie uns alle folgen und wie das Gewässer des Stromes sie trägt als ein fester Grund. Und so denn wollen wir gemeinschaftlich uns auf jenes Hügelland begeben und allda unsere Gesellschaft platzieren und dann ein wenig zusehen, was da alles vor sich gehen und wie sich die Gesellschaft all dort zufrieden finden wird.